Ja, dann guten Morgen auch von mir. Auch mal irgendwie danke für das Gedicht so an der Stelle. Also würde mich ja echt freuen, wenn das mal klappen würde, so die ganze Bibel in Reimform zu machen. Aber ich glaube, das ist schon eine ziemlich große Aufgabe. Aber falls du noch mal was fertig hast, finden wir das bestimmt auch gut, das wieder im Gottesdienst zu hören. Also es war schon echt sehr schön. Danke. Ich mache weiter wie immer. Wir sind gerade beim apostolischen Glaubensbekenntnis. Und das ist dann auch heute noch das Thema Teil 5 mittlerweile. Falls ihr nicht alle Teile mitgekriegt habt, trifft es auf irgendjemand zu? Hat irgendjemand nicht alle Teile mitbekommen? Dann seid ihr einfach zu selten im Gottesdienst. Aber es ist auch keine absolute Katastrophe, sondern ihr könnt euch die dann auch im Internet nochmal nachhören, wenn ihr wollt. www.jesusfreaksremscheid.de sollten alle Teile drauf sein. Wir haben jedenfalls alle aufgenommen. Und dann könnt ihr ja dann die restlichen Teile mal nacharbeiten. Vielleicht mache ich am Ende auch mal einen Test darüber. Ich lese erstmal vor, wie weit wir bisher gekommen sind und dann kommen die Verse für heute oder die Zeilen für heute. Ich weiß gar nicht, ob das Glaubensbekenntnis Verse hat. Weiß das jemand? Nee? Nee, weißt du nicht oder nee, ist nicht. Okay, also es hat keine Verse. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus. Und dann die Zeilen, um die es heute geht. Jesus Christus ist gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Ja, ich darf so bei der Vorbereitung, vielleicht sollte ich das auch nochmal unterteilen. Jetzt habe ich ja eine Predigt über einen einzigen oder über zwei Worte. Ich glaube, war die erste Predigt und jetzt ändert sich das gerade und es wird so ein riesengroßer Textabschnitt, mit der das Predigtfundament baut oder bildet. Aber ich hatte dann doch das Gefühl, irgendwie, dass es okay ist, irgendwie das zu machen und da mal irgendwie schnell drüber zu gehen, weil es ja auch irgendwo alles sehr bekannte Tatsachen sind und jeder Christ sich wahrscheinlich schon damit auseinandergesetzt hat. Und es deswegen reicht, so ein paar erklärende Worte dazu zu finden und dann beim nächsten Mal wieder auch kürzere Sinnabschnitte zu haben. Also gehe ich da einfach mal durch, so von Anfang bis Ende und sage jeweils irgendwie so ein kleines bisschen was dazu. Und falls ihr dann noch Fragen dazu habt, dann könnt ihr mir gerne E-Mails schreiben. Vielleicht kann ich da beim nächsten Mal noch drauf eingehen oder es gerät in Vergessenheit. Jesus Christus wurde gekreuzigt. Und ich schätze mal, dass das irgendwie so etwas ist, was ungefähr jeder auch noch im postchristlichen Abendland weiß. Ich bin da immer so ein bisschen skeptisch wegen der religiösen Bildung oder religiösen Unbildung, denn viele Leute in Deutschland wissen ja laut Umfragen auch nicht mehr, irgendwie, dass Weihnachten irgendwas mit Christentum zu tun hat oder Ostern. Ich war vor ein paar Jahren, habe ich mal in der Schule Religionsunterricht gegeben und das war eine Berufsschule, da waren schon eigentlich erwachsene Leute. Und dann fragte irgendwann die Lehrerin, sag doch mal ein paar christliche Feiertage. Und es kam Valentinstag und danach ganz lange nichts mehr. Und dann hat sie auch mal vorgeschlagen, so, hey, was ist denn mit Weihnachten? Und dann also, hey, ja, okay, ja, Weihnachten, dann hat das irgendwas mit Christentum zu tun. Und es ist eigentlich total verrückt, wie wenig Menschen heutzutage über unseren Glauben wissen, jetzt gerade in Deutschland. Und da muss man eigentlich schon einiges an Aufklärungsarbeit leisten, dass man wenigstens mal so die paar berühmtesten, wichtigsten biblischen Geschichten kennt oder wenigstens mal weiß, dass die Bibel aus zwei Teilen besteht, Altes und Neues Testament, das wissen auch nicht mehr alle, geschweige denn, was mit Testament gemeint ist, das ist einfach das ein griechisches Wort für Bund ist, aber dass es jetzt nichts damit zu tun hat, dass Gott verstorben wäre und uns irgendetwas hinterlassen hätte, sondern dass es eben was ganz anderes meint. Und all das kann man nicht mehr voraussetzen, aber ich glaube schon irgendwie, dass wenn jemand weiß, dass es irgendwas, dass es ein Christentum mal gegeben hat, dann wird er wahrscheinlich auch wissen, dass Jesus Christus da etwas mit zu tun hat und dass er am Kreuz gestorben ist. Insofern ist das sicherlich eine der bekanntesten Tatsachen so überhaupt, diese Kreuzigung. Ist eine sehr unangenehme, sehr schmerzhafte Sache. Wer mal Mel Gibson gesehen hat, die Passion Christi, wird das wahrscheinlich sehr deutlich vor Augen haben. Ich selber habe ihn immer noch nicht geguckt, also er ist immer noch irgendwie eingepackt im Regal und ich traue mich irgendwie nicht mehr, den Film anzugucken, weil ich so ein bisschen darum fürchte, dass er mir zu krass sein wird. Habt ihr ihn mal gesehen? Ah, okay, ein paar Leute schon. Dann wisst ihr, worüber ich rede. Mit der Kreuzigung hat es aber etwas ganz Interessantes auf sich, nämlich es schlägt eine Brücke ins Alte Testament, wo diese Todesart Jesu schon vor ungefähr 1000 Jahren vorausgesagt wurde. Und zwar redet König David in einem Psalm, im 22. Psalm, davon und er schreibt hier, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Andere Bibelübersetzungen sagen auch, sie haben meine Hände und Füße durchbohrt. Also es geht auf jeden Fall darum, dass da Löcher reingekommen sind. Und es ist eine ganz erstaunliche Sache, denn David hat das 1000 Jahre vorher geschrieben, bevor die Ereignisse dann passiert sind. Also muss man sich mal vorstellen, das ist 3000 Jahre alt, so mittlerweile dieser Psalm. Und zu der Zeit gab es noch keine Kreuzigung. Da gab es auch keine andere Todesstrafe, die etwas damit zu tun hätte, dass jemanden Hände und Füße durchbohrt wurden. Das kam erst viele, viele hundert Jahre später, ist dann eingeführt worden von Karthago aus. Aber David hatte eigentlich nichts in seiner Alltagsumwelt, womit man Füße und Hände durchgraben hätte. Und ich glaube, dass es ein komisches Gefühl sein muss, wie für David, diesen Psalm zu schreiben. Und das ist schon wieder so ein Zeichen dafür, dass Bibel auch wirklich Gottes Wort ist und dass da eine Inspiration hinter sein muss und dass David das nicht einfach von sich aus geschrieben hat, sondern dass er irgendetwas gesehen hat, was Jahrhunderte später mal passieren würde und was er wahrscheinlich aus reiner Treue aufgeschrieben hat. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie Leute das zu seiner Zeit irgendwie verstanden haben und ob David viele Rückfragen gekriegt hat. So, was meinst du jetzt mit irgendwie durchgraben? Wieso sind da Löcher in Händen und Füßen? Aber er hat es auf jeden Fall die Treue gehabt, das aufzuschreiben. Und dann viele Jahrhunderte später konnte man das dann auf Jesus Christus auslegen und wusste, dass er da prophetisch vorausgesehen hat, was mit unserem Herrn passieren würde. Dann geht's weiter. Gestorben und begraben ist er auch. Und das dachte ich mir so beim Lesen, das klingt so ein bisschen doppelt gemoppelt. Also wenn jemand gekreuzigt wird, dann könnte man davon ausgehen, dass das tödlich endet, also dass er in dem Prozess auch sterben wird. Und dass Leute, die gestorben sind, begraben werden, klingt auch so ein bisschen nach logischer Kette irgendwie. Das ist eigentlich irgendwie ganz normal so. Zumal die Römer sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass die Leute, die sie gekreuzigt haben, da auch nicht mehr lebend runterkommen. Und es gibt so historisch belegte Ereignisse, wo viele Leute gekreuzigt wurden und die Leichname so lange da im Kreuz hängen gelassen worden sind, bis sie von alleine runtergefallen sind. Also die waren schon irgendwie sehr, sehr sicher und hatten auch ihre Methoden, das sicherzustellen, dass jemand, der gekreuzigt wurde, auch wirklich tot war. Und ich habe mich natürlich dann gefragt, warum ist das so? Also warum wird da im Glaubensbekenntnis darauf so rumgeritten, dass Jesus erst gekreuzigt ist und dann gestorben ist und auch noch begraben wurde? Und ich denke, es liegt wahrscheinlich daran, dass es auch wie zur Zeit Jesu Menschen gegeben hat, die das nicht geglaubt haben. Die haben gedacht, dass Jesus entweder die Kreuzigung überlebt hat oder haben gesagt, dass Gott ja gar nicht sterben kann und dass deswegen der ganze Tod ein Trick sein muss. Und da haben die Menschen, die das Glaubensbekenntnis dann formuliert haben, einiges gegengesetzt und wollten eigentlich jetzt damit sagen, mit dieser Passage, doch, der war wirklich tot. Wir haben gesehen, wie er gekreuzigt wurde, wir haben mitgekriegt, wie er gestorben ist daran, wie er begraben wurde. Und man kann hundertprozentig sagen, dieser Jesus ist tot gewesen. Und deswegen kann die Auferstehung nicht irgendein Trick gewesen sein, sondern es ist wirklich passiert. Ein wirklich toter Jesus ist wirklich wieder von den Toten auferstanden. Und um zu zeigen, dass er von den Toten auferstanden ist, haben sie sogar nochmal einen draufgesetzt, nachgestorben und begraben, heißt es dann auch noch, er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und das ist natürlich so eine sehr mystische, fast schon auch etwas poetische Ausdrucksweise. Und wie alles, was geheimnisvoll klingt, hat es dann einen Sturm von Auslegungen hervorgerufen und man hat sich viele Gedanken darüber gemacht, warum musste denn jetzt Christus eigentlich hinabsteigen in das Reich des Todes? Und vielleicht kennt ihr auch ältere Fassungen des Glaubensbekenntnisses. Ich habe das nochmal nachgelesen in meinem Katechismus von Martin Luther, mit dem ich damals konfirmiert wurde, vor unendlich langer Zeit. Ja, genau. Also ich bin einer der ersten Luther-Jahrgänge, wo er den Katechismus noch dran gearbeitet hat und dran gefeilt hat. Und ich bin auch froh, ihm dann ein paar Tipps gegeben zu haben, denn die Ursprungsform, oh meine Güte, da wollen wir gar nicht drüber reden. Aber er hatte einfach einen guten Schüler und ich habe ihm sehr geholfen. Ja, und in dieser Echt, ihr hättet das Ding noch vorher lesen müssen, oh Mann. Und in dieser früheren Fassung heißt es nämlich noch, er ist hinabgestiegen zur Hölle. Und was, ich kennt ihr die Fassung noch? Also Gudrun hat es wahrscheinlich auch noch so gelernt, ne? Bärbel auch. Ach, ich sag immer Bärbel zu dir, Entschuldigung, Anne. Ich meine das gar nicht so. Da heißt es jedenfalls so, hinabgestiegen in das Reich der Hölle oder in die Hölle. Und da hat man sich natürlich viele Gedanken drüber gemacht, was hat Jesus denn jetzt eigentlich in der Hölle zu suchen? Und es sind viele Antworten darauf gegeben worden. So die meiste oder häufigste Antwort war, dass Jesus hinabgestiegen ist in die Hölle, um da den Menschen zu predigen, die vorher schon gestorben waren und also keine Möglichkeiten hat, jetzt durch ihn das Evangelium zu hören. Und das klingt super und es klingt auch wie so ein bisschen unheimlich und ich mag unheimliche Sachen, ich mag auch unheimliche Filme, habe früher gerne Horrorfilme geguckt, bis ich gemerkt habe, dass das meiner Seele nicht gut tut und bin dann auf Liebesschnulzen umgestiegen. Aber so unheimliche Sachen sprechen mich eigentlich an. Und so, wenn ich das lese, denke ich dann automatisch an diese Szene im Herrn der Ringe Teil 3, wo Aragorn als neuer König jetzt so in diese Unterwelt geht und er betritt das Reich der Toten, um da eine Armee auszuheben. Und das war sicherlich eine Szene, die Peter Jackson sehr viel Spaß gemacht hat beim Drehen. Also ist auch sehr detailverliebt, wie es da aussieht. Und auf jeden Fall ein Ort, wo man nicht hinkommen möchte. Und so kann man sich das ja vorstellen, wie das Jesus als der König der Welt dann nochmal in die Unterwelt kommt, um da das Evangelium zu predigen und nochmal ein paar Leute da rauszuretten. Allerdings vermute ich irgendwie, so schön das auch klingt, dass das so ein bisschen überinterpretiert ist. Und dass es eigentlich nur darum ging, dass sie nochmal sagen wollten, dass Jesus nach jüdischer Vorstellung auch in die Unterwelt hinabgestiegen ist. Da hat jeder damit gerechnet, dass wenn er stirbt, dann wird er in den Scheol geworfen werden und dann kommt so eine Art Halbwelt-Dasein, wo man nichts mehr fühlt und nur noch schattenhaft da ist. Das war so einfach die Vorstellung der jüdischen Unterwelt. Und ich glaube, dass die Autoren genau das sagen wollten und dass Jesus einfach da hinabgefahren ist und gar nicht so sehr sagen wollten, wie was er da gemacht hat, sondern nur irgendwie klar machen wollten, dass er wirklich 3 Tage irgendwo auch in dieser Unterwelt war und dann erst auferstanden ist. Wenn ihr das mal im Alten Testament so ein bisschen sorgfältig lest, dann werdet ihr finden, dass das ganz viele Ausdrücke davon gibt. Also hinabgefahren in die Grube wird zu Leuten gesagt, die gestorben sind, hinabgefahren in den Scheol, hinausgenommen aus dem Land der Lebenden und hineinversetzt in das Land der Toten. Und da gibt es ganz viele Formulierungen, die sehr ähnlich klingen wie das hier im Glaubensbekenntnis. Und so vermute ich mal, die wollten einfach nur sagen, er war wirklich tot, er war 3 Tage unten, war da, wo jeder Mensch vermutet, dass er hinkommt nach dem Tod. Und das hat auch Jesus Christus erlitten vor seiner Auferstehung. Und es geht gar nicht darum, dass man da jetzt irgendetwas Unheimliches noch reininterpretiert, so schade das auch ist. Dann ist es aber nicht dabei geblieben, sonst wäre das Glaubensbekenntnis eine total deprimierende Sache, wenn wir jetzt hier stehen würden und Sonntag für Sonntag oder immer wieder mal bekennen würden, ja, Jesus Christus gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgefahren zum Reich des Todes. Und dann, weiß nicht, lässt man wieder das Abendmahl rumgehen und scheidet in depressiver Stimmung und freut sich darüber, dass Jesus uns wenigstens ein paar Verhaltensregeln gegeben hat. Aber so ist es ja nicht gewesen, sondern das Glaubensbekenntnis geht weiter und es heißt, er ist auferstanden von den Toten. Er ist also nicht bei den Toten geblieben, sondern er ist auferstanden. Und das ist sicherlich irgendwo das Verrückteste eigentlich, woran wir glauben oder irgendwie das Tiefste, woran wir glauben, dass dieser Jesus Christus nicht im Tod festgehalten wurde, sondern dass er wieder auferstanden ist. Und es war auch zu Zeiten des Neuen Testamentes eine total abgefahrene Sache. Es war ungewöhnlich und keiner der Jünger hat damit gerechnet. Jesus hatte zwar vorher darüber geredet, dass er sterben muss und auferstehen muss, aber so der ganze Zusammenhang der Evangelien zeigt, dass keiner seiner Jünger das geglaubt hat, dass keiner seiner Jünger damit gerechnet hat, dass es wirklich passieren würde und dass sie so bis zuletzt dachten, dass Jesus nochmal eine ganz spektakuläre Aktion macht und mit einer Armee die Römer vielleicht ins Meer wirft oder irgendetwas anderes tut, aber keiner hat damit gerechnet, dass er von den Toten auferstehen würde. Und deswegen, also die Geschichten sind ja vielfältig, als Jesus dann gekreuzigt war, gehen die Jünger auseinander, Petrus will wieder fischen gehen, alle sind irgendwie total deprimiert, alle haben Angst davor, irgendwie, dass sie die Nächsten sind, aber es ist so gar keine Hoffnung auf Auferstehung da. Oder als Jesus dann auferstanden ist, sind auch wieder die Evangelienberichte brutal ehrlich und zeigen, dass viele das gar nicht geglaubt haben. Sogar noch in dieser Stelle, irgendwie, wo es heißt, dass Jesus mehreren hundert Leuten zugleich erschienen ist, heißt es immer noch, irgendwie, aber einige zweifelten. Also eigentlich komisch, man hat sich so darauf gefreut, sie müssen sich darauf gefreut haben und trotzdem hat es am letzten Endes wie fast keiner geglaubt, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Und da denke ich manchmal, dass wir besser dran sind als die Jünger damals. Wir haben uns schon daran gewöhnt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Viele von uns sind dem Auferstandenen begegnet, was auch wieder irgendwie eine der tiefsten Sachen eigentlich des Christentums ist, dass man diesem auferstandenen Jesus einfach nicht nur dran glauben muss, irgendwie, dass er auferstanden ist, sondern dass wir ihm begegnen können, dass er in unser Leben tritt im Lobpreis oder uns auf völlig überraschende Weise begegnet. Aber viele von uns können das sagen, ich weiß, dass Jesus lebt, weil Jesus Teil meines Lebens geworden ist. Und das ist die Sache, die mich manchmal irgendwie auch am Leben erhält, irgendwie, dass ich einfach weiß, dass mein Erlöser lebt, weil er mir begegnet ist. Oder weil er mir erschienen ist, so singen wir das ja manches Mal im Lobpreis, so ein relativ neues Lied von Christian Reschke und das hat mich immer irgendwie sehr geflasht, auch wie das zu singen, irgendwo, dass er auferstanden ist und dass ich das weiß, dass mein Erlöser lebt. Jetzt wäre das aber immer noch irgendwie so ein bisschen deprimierend, wenn das jetzt alles wäre. Wenn Jesus nur auferstanden wäre und danach den Rest seines Lebens vielleicht als Fischer verbracht hätte oder zur Werkstatt seines Vaters zurückgekehrt wäre und dann Möbel getischlert hätte und dann irgendwann glücklich und alt mit über 90 irgendwo in Kanaan stirbt, dann wäre das total deprimierend. Und es wäre immer noch nicht das, was wir als Christen glauben. Aber es geht nach der Auferstehung von den Toten weiter und es heißt, er ist aufgefahren in den Himmel und sitzt dort zu Rechten Gottes. Auch diese Himmelfahrt ist ja in den Evangelien, am Ende der Evangelien sehr deutlich bezeugt. Es steht da irgendwo sogar eine Beschreibung, wie es gewesen ist, dass einige Jünger mit Jesus zusammen waren und dann wurde er aufgenommen gen Himmel und sie gucken ihm noch nach und auf einmal stehen da zwei Engel und sagen, macht euch keine Sorge, der ist nicht nur auferstanden, sondern genauso wie er auferstanden ist, wird er eines Tages wiederkommen und wird über die Welt zu Gericht sitzen. Und das ist wieder auch so ein Ding, was ich total gerne mal gesehen hätte und wo ich hoffe, dass es da im Himmel eine Videothek gibt und dass das irgendwer mit seinem Handy damals übernatürlich schon iPhone gegeben, dass er das irgendwie mitgefilmt hat, weil ich würde total gerne wissen, wie das aussah, wie Jesus aufgenommen wurde zum Himmel. Und manchmal stelle ich mir irgendwie vor, dass er irgendwie so witsch irgendwie einfach nach oben weg war und dann denke ich wieder, ach, wahrscheinlich ist er mir irgendwie so ein bisschen durchsichtig geworden und man sah irgendwie so eine Art Nebel aufsteigen. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Aber ich würde es total gerne irgendwie sehen, wie jemand auffährt zum Himmel und hoffe einfach, dass man das dann im Himmel auch mal nachgucken kann. Und auch damit ist es nicht zu Ende. Jesus ist auch nicht nur aufgefahren zum Himmel, sondern er sitzt da zu Rechten Gottes. Und ich weiß nicht, ob sich da jemand irgendwie Gedanken drüber macht. Ich habe mit Alex irgendwie nachher nochmal drüber geredet und sie sagte, dass sie es auch schon irgendwie im Firmungsunterricht gelernt hat. Aber mich wundern immer irgendwie solche Sachen. Wieso sitzt er zu Rechten Gottes? Und wie kann das überhaupt sein? Irgendwie, da ist doch eine Dreieinigkeit. Wie kann man bei einer Dreieinigkeit sagen, wo rechts und wo links ist? Wäre es nicht irgendwie genauso gut zu sagen, für das Jesus zur Linken Gottes sitzt? Warum muss es gerade zur Rechten sein? Und dann habe ich irgendwann entdeckt, dass das wenigstens ein ganz guter Witz ist für manche Predigten. Es gibt ja da die Stelle, wo die Jünger sich darüber streiten, wer in Jesu Reich dann zur Rechten und zur Linken sitzt. Und gibt's ja noch die andere Stelle, irgendwie, wo dann auch eine Mutter von beiden dann kommt und sagt, Jesus, hier irgendwie, ich weiß nicht, möglich, dass mein Sohn irgendwie zu deiner Rechten sitzt und der dann irgendwie zu seiner Linken. Und dann habe ich da manchmal als Witz gemacht, also wir wissen jetzt nicht, wer zur Linken Jesu sitzt, aber wir wissen, wer zur Rechten Jesu sitzt, nämlich Gott. Habe ich das jetzt richtig rumgemacht? Okay, also merkt euch nicht das, was ich gesagt habe, merkt euch das, was ich gemeint habe. Ja genau, das war es aus meiner Sicht. Ihr guckt halt alle irgendwie umgekehrt. Aber jedenfalls, ist es denn so wichtig irgendwie, dass er zu Rechten Gottes sitzt? Und dann habe ich irgendwann rausgefunden, dass zu Rechten einfach der Ehrenplatz ist und dass das im Glaubensbekenntnis gesagt werden soll, dass Jesus da die höchste Ehre empfängt, die man überhaupt empfangen kann, weil er als Mensch diesen Auftrag Gottes vollführt hat, weil er dann wieder zurückgegangen ist zum Vater und dann ist ganz klar, er hat den Ehrenplatz da. Und es ist immer was Besonderes, irgendwie, ob man jetzt, oder damals in der Antike war es was Besonderes, ob man zu Rechten oder zu Linken des Gastgebers sitzt, denn zu Rechten war einfach der höchste Ehrenplatz, den man haben kann. Und wenn ich das jetzt nochmal übersetzen müsste, irgendwo verfolgsbibeln müsste, das Glaubensbekenntnis, dann würde ich sagen, aufgefahren zum Himmel, sitzend zur Schokoladenseite Gottes. Denn das ist ungefähr irgendwie das, was damit gemeint ist, und wo er hat einfach diesen extrem hohen Ehrenplatz. Und auch dann geht's noch weiter, denn er wird nicht nur da bleiben, das haben schon die Engel gesagt, den Jüngern, als sie die Himmelfahrt gesehen haben, beobachtet haben, sondern er kommt wieder, um Gericht zu halten. Und das wird der Tag sein, wo dann die Weltgeschichte ihr Ende findet. Ist vielleicht manchmal schwer zu sagen, wann die Weltgeschichte angefangen hat, aber man kann auf jeden Fall sagen, wann alles zu Ende ist. Ich habe da mal so ein Zitat gelesen von C.S. Lewis, einem berühmten englischen Schriftsteller, und der hat gesagt, wenn der Autor die Bühne betritt, ist das Stück zu Ende. Und so wird es da auch sein, wenn der Urheber der ganzen Welt zurückkommt und die Bühne betritt, dann wird die Weltgeschichte zu Ende sein. Und man kann mit diesem Gericht Gottes natürlich so einiges verbinden. Und ich weiß, dass viele was sehr Negatives damit verbinden und Angst davor haben, vor diesem Tag, wenn Jesus wiederkommt und Gericht hält. Aber ich finde so die Vorstellung eigentlich am tröstlichsten, dass es dann endlich Gerechtigkeit passieren wird. Man wird wahrscheinlich irgendwie als Ungerechter zu Recht auch Angst davor haben, wenn Gerechtigkeit geschieht, dann wird man ja auch auf der falschen Seite sein. Aber die ganze Welt ist so ungerecht und so voll von Ungerechtigkeit und fiesen Sachen, dass ich da große Hoffnung damit verbinde, dass irgendwann Gott kommt und das letzte Wort spricht und Gericht spricht und Gerechtigkeit passiert, wird etwas Tolles sein. Wird sicherlich auch irgendwie schmerzhaft sein für manche, die dann irgendwie auf der falschen Seite stehen. Aber ich freue mich eigentlich darauf, wie das ein liebender Gott irgendwie über seine Welt zu Gericht sitzt und wie das danach ganz andere Zustände herrschen werden. Sollte gerade für uns als Christen eine große Hoffnung sein und nicht irgendetwas Bedrohliches sein. Wir sind ja schon auf der richtigen Seite. Wir haben das schon gelernt, wo das Jesus der einzige Weg zum Vater ist. Das kam ja auch nochmal irgendwie in der letzten Predigtreihe über die Ich-Bin-Worte raus. Und wir wissen eigentlich, dass wir auf der richtigen Seite sind und dass wir dieses Gericht überhaupt nicht zu fürchten haben. Und wenn man als Ungläubiger irgendwie immer noch irgendwo da ist und Angst hat wie vor dem Tod und vor dem Gericht Angst hat und sich den Tag irgendwie nicht herbei wünschen kann, dann sollte das eigentlich so ein inneres Zeichen dafür sein, dass man noch nicht mit Gott im Reinen ist und dass man noch eine Chance hat, mit Gott ins Reine zu kommen. Und deswegen würde ich den Gottesdienst mir gerne mal abschließen. Das ist jetzt gerade ein bisschen unproduktiv, weil ich sehe, dass hier eigentlich nur eigene Leute da sind, die schon mit dem Herrn unterwegs sind. Also freitags haben wir es damit abgeschlossen, dass wir mal ein bisschen nachgedacht haben, einfach über unsere Gottesbeziehung und mal irgendwie geschaut haben, wie bin ich mit Gott im Reinen oder habe ich, wenn ich die Augen schließe und auf mein Herz gucke, habe ich dann irgendwo das Gefühl, dass ich mit Gott nicht im Reinen bin und dass irgendwie etwas nicht in Ordnung ist und zwischen uns steht und wir keine ordentliche Beziehung haben. Und dann die Möglichkeit gegeben, das dann irgendwie auch für sich selber zu klären und dann auch wo mit Gott ins Gespräch zu kommen. Mag das irgendwie nicht mehr so mit diesen frontalen Übergabegebeten oder so. Finde es eigentlich wesentlich besser, irgendwie, dass man selber über sich nachdenkt und auch mal irgendwie zu Gott betet und vielleicht auch fragt, ist mein Herz in Ordnung mit dir? Irgendwie haben wir eine Beziehung? Und dann halt irgendwie entsprechend darauf reagiert. Und würde das gerne trotzdem heute auch nochmal machen. Es ist ja auch immer mal gut, in Gottesdiensten innezuhalten und mal sein Leben zu reflektieren und mal zu schauen, wie ist eigentlich meine Beziehung mit dem Herrn in Ordnung oder ist dann vielleicht noch einiges, was ich reparieren müsste oder was man in Ordnung bringen kann. Und klar, dann geht es nicht irgendwie um die Frage, ob man jetzt im Gericht auf der richtigen oder der falschen Seite sitzt. Aber es ist ja auch irgendwie hier immer wieder notwendig, dass wir alle unsere Beziehungen mal hinterfragen, dass wir mit unseren Partnern gelegentlich mal reden und irgendwie gucken, ob die Ehe wirklich so gut ist, wie man das selber empfindet oder ob es eine andere Seite dazu gibt. Und so ist das dann ja auch gar nicht schlecht, irgendwie mal mit dem Herrn zu reden, ob man irgendwas noch tun kann, um die Beziehung mit ihm zu intensivieren oder ob irgendetwas so da reingekommen ist in die Beziehung, was nicht reingehört. Und dann vermute ich mal, dass der Herr auch reden wird. Und da wir jetzt schon zeitlich sehr fortgeschritten sind, gebe ich mal einfach mal 3 bis 5 Minuten und könnt ihr dann einfach mal drüber nachdenken und danach wird der Gottesdienst auch zu Ende sein.